willkommen zur mittlerweile 8. Folge von Lesezeiten Two Girls One Book mit der furchteinflößenden Fabienne
und der amüsanten Anne.
Hallo, ich freue mich, dass ihr wieder da seid zu mittlerweile 8 Folgen.
Wahnsinn, oder?
Das ist wild. Einfach 8 Folgen mittlerweile.
Ja. 8 Folgen, 2 Damen schnacken über Bücher, über ihr Lieblingshobby. Ich habe heute auch im Stream so gesagt, wie schön ist es eigentlich, da ging es um was ganz anderes, um Cosplay. Und da ging es um den Cosplayer von, also einen sehr berühmten, großen deutschen Cosplayer, Maul Cosplay. Kannst du bestimmt
ja,
auch.
Der hat Geralt gecosplayt.
Genau. Und ich habe tatsächlich darüber gesprochen, weil ich habe mich nie wirklich für ihn interessiert. Sorry. Also ich kannte ihn, aber ich habe nie wirklich mehr zu ihm gelesen und so, ne? Und ich habe gelesen, dass er irgendwie mit einer Frau zusammen ist, schon seit 12 Jahren, und dass sie halt gemeinsam dieses Hobby teilen. Und ich habe darüber gesprochen, wie schön es eigentlich ist, mit anderen Menschen Hobbys zu teilen und darüber zu sprechen. Und da musste ich so an uns denken, weil muss ja nicht immer nur ein Partner sein, mit dem du dein Lieblingshobby teilst, sondern auch, kann ja auch freundschaftlich, also mit Freunden das Lieblingshobby sein, was du teilst, ne?
Ich bin gerne dein Hobbypartner.
Ah, ich bin das auch gerne. Ja, fiel mir nur dazu gerade spontan ein, weil ich das heute tatsächlich im Stream besprochen habe. Finde ich auch schön.
Das ist, also, wir müssen mal eine Folge irgendwann zurückblicken. Vielleicht bietet sich ja dann die 10. Folge an oder so. Es wäre wahrscheinlich ganz passend, so was ist in der Zeit passiert, wie hat sich unser Lebensverhalten verändert und allgemein unser Umgang zu Büchern und Co. Mal gucken, vielleicht kriegen wir das ja hin. Erstmal, ich freue mich, dass wir heute wieder Zeit haben, miteinander Zeit zu verbringen, über Bücher zu reden.
Ja.
Ganz, ganz, ganz toll, weil wir haben ja noch euch die zweite Hälfte von Der Orden des Geheimen Baumes zu erzählen. Aber wo du gerade von Geralt gesprochen hast, also vom Maul Cosplay, da ist auch direkt die Uhr. The Witcher. Maul Cosplay habe ich ja kennengelernt, da war der im Geralt-Kostüm unterwegs. Einfach grandios, wirklich, der macht doch so viele andere gute Sachen. Keine Frage. The Witcher kommt ja jetzt die 3. Staffel. Ich glaube, die ist sogar diese Woche rausgekommen.
Nee,
ich gucke gerade. Achso. Oder?
Nee. Ja, ich muss ja jetzt überlegen. Wir nehmen ja ein bisschen im Voraus aus. Aber ja, doch, die müsste diese Woche rausgekommen sein.
Ja. Ich gucke gerade wieder die 1. Staffel, aber das ist halt keine Serie, die ich nebenbei einfach laufen lasse, sondern wo ich mir wirklich Zeit nehme. Oh, ich habe die 1. Folge gesehen. Ich hoffe, ich spoilere jetzt keinen. Also, wenn nicht, dann sorry, die nächste Minute einfach mal Ton aus. Ich habe die 1. Folge gesehen. Ich habe ja förmlich geheult, als die in dieses Schloss eingedrungen sind und Ciri dort rausgerettet haben. Oh mein Gott, das ging mir so nah. Ich weiß nicht, ob es gerade an meinen Hormonen liegt, so wir haben die eine Woche im Monat, oder ob das wirklich einfach so tragisch war.
Oh, weiß ich gar nicht. Also ich habe tatsächlich beide Staffeln zum Release geguckt, also die 1. sowohl als auch die 2. und habe damals auch, als die 2. released wurde, davor die 1. Staffel nochmal rewatcht. Das heißt, das ist gefühlt jetzt schon ewig und 3 Tage wieder her. Also ich kann mich an viele Sachen gar nicht mehr erinnern. Ich weiß nur, dass ich bei der 1. Staffel super, super verwirrt war. Und jetzt kommt's, weil ich die Zeitsprünge nicht gecheckt habe. Das haben aber ganz viele nicht gecheckt, ne? Und ich habe dann erst im Nachhinein rausgefunden, es basiert ja auf das 1. Buch oder auf eins der 1. Bücher, und das ist ein Kurzgeschichtenband. Und dadurch wirkt das auch so hin und her und zack und hier und manchmal nicht nachvollziehbar, warum da Dinge passieren. Und als ich es rewatcht habe mit diesem Wissen, fiel mir das viel, viel leichter, weil ich viel andere Sachen irgendwie geachtet habe, als auf nur das, was passiert, sondern da einfach ein bisschen besser den Kontext greifen konnte auch. Aber ja.
Ich glaube, alles, was mit Jennifer passiert ist in der Vergangenheit, das auf jeden Fall, den Rest weiß ich gerade gar nicht. Also wie gesagt, ich bin in der 2. Folge. Ich lasse mir auch dort die Zeit. Also das ist eine Serie, die ich nicht durchbinge, was aber daran liegt, weil ich einfach keine Zeit dafür habe. Ich habe habe kunsttechnisch gerade einen Abgabestress. Und ich war gestern auf einer Messe, wo ich moderieren durfte zum ersten Mal. Deswegen ist das immer ein bisschen schwierig zeittechnisch. Aber ich bin gespannt. Vielleicht werden wir auch irgendwann mal die Bücher lesen. Ich habe nämlich die Bücher auch hier. Ich habe die gebraucht, geschenkt bekommen von Parito. Und die wurden dann nämlich schon durchgelesen, hat gesagt, komm, ey, du spielst das Spiel. Vielleicht kommst du auch mal zum Lesen. Vielleicht nehmen wir uns die wirklich mal vor.
Ich wäre dabei. Also ich meine, ich brauche die meisten Menschen, die mich zumindest auch über Twitch kennen, wissen, dass ich vielleicht ein kleines Fable für Witcher habe. Mhm. Also alleine auf Twitch habe ich ja die Spiele durchgespielt, also den ersten Teil, den zweiten Teil und jetzt auch den dritten Teil, wobei ich sogar die Main Story schon einmal gespielt habe damals von vor, weiß ich nicht wie vielen Jahren, und ich habe ja auch nicht umsonst ein Witcher-Tattoo, weil mich das wirklich extrem abgeholt hat. Also ich muss echt sagen, das ist eine Geschichte oder eine Welt, die da gebildet wurde, die ich großartig finde. Und ich habe sowieso vor, die Bücher mal zu lesen, weil ich glaube dann, dass dann noch viel mehr rauskommt, weshalb ich Witcher eigentlich liebe. Also dass ich dann noch viel mehr finde, weshalb ich diese ganze Welt liebe. Also ich bin dabei. Falls du irgendwann mal Bock hast, bin ich dabei.
Definitiv. Im Übrigen, ich habe übrigens auch ein Witcher-Tattoo. ich habe den Dorsch, ich habe einen Fisch bei mir auf der Wade. Und das war so, ich habe auch Witcher gespielt im Stream, da war ich im Sabaton, im Ifriton, je nachdem, wie man es nennen will. Und meine Mama hatte angerufen. Das heißt, ich war sehr lange für sehr viele Stunden online. Und ich habe dann gesagt, komm hier Leute, ich stelle euch bei dieser Taverne ab, da stehen drei NPCs, dann seid ihr nicht so alleine. Und wenn Mutti anruft, dann kann das manchmal dauern. Aber Muttis geht vor. Mutti, falls du es hörst, du gehst immer vor. Und dann kam ich nach einer halben Stunde wieder und die waren alle traumatisiert, weil diese NPCs nur drei Sätze gesagt haben. Der ganze Chat so, das ist kein Fisch, das ist ein Dorsch. Und haben diese ganzen Sätze wiederholt und jetzt habe ich einen Dorsch auf der Warte.
Mit der genauen Anzahl deiner gestreamten Tage, ne? Stunden, Tage? Ich bin jetzt gar nicht so sicher. Stunden, ne?
Ich werde ganz kurz, Moment, ich verrenke mich. 3052 und 26 Minuten.
Zum Glück nicht am Stück. Also schon doch am Stück, aber nicht die ganze Zeit Dauer online im Sinne von, dass du vor der Kamera saßt, sondern du hast zum Glück einige Pausen gemacht, damit es auch zumindest ein bisschen gesünder ist als sonst. Ne? Also
das hat halt das war anders. Da braucht man gar nicht drüber reden. Aber deswegen ist dieses Tattoo auch eine super Erinnerung daran. Ja. Und immer wenn ich sehe, muss ich lachen.
Das ist schon krass.
Mal so gefragt, bist du Team Jen oder Team Triss?
Ha, das ist interessant. Hättest du mich bei meinem allerersten Witcher 3 Run gefragt, hätte ich dir gesagt, ich habe da keine Präferenz. Ich gucke erstmal, ich lerne die beiden erstmal kennen und schaue mir das mal an. Und fand sowohl Triss als auch Yennefer cool. Jetzt, nachdem ich Teil 1, 2 und jetzt auch 3 gespielt habe, habe ich eine ganz andere Meinung und bin tatsächlich Team Yennefer. Ja, ich habe aber auch meine Begründung.
ist okay. Komm raus damit.
Also ich verstehe, dass Leute Yennefer nicht leiden können. Ich kann das auch super nachvollziehen. Sie hat die eine oder andere, vielleicht mehr als die eine oder andere Kante, die an die man sich schon anstößt. Aber ich mag nicht, dass Triss Geralt nicht die Wahrheit sagt über das, was passiert ist. Weil sie weiß ganz genau, was passiert ist und sagt ihm bis zu dem Zeitpunkt, wo er es dann quasi schon selber fast weiß, sagt sie ihm nicht, was passiert ist. Und das nur weil sie große Liebe für ihn empfindet, und das kann ich auch nachvollziehen, aber ich finde, trotzdem musst du mit den Menschen, die du wirklich gerne hast oder liebst, ehrlich sein. Und das ist sie in dem Moment nicht, und das finde ich doof. Da hat sie, auch wenn sie super süß und super, super sweet ist, da hat sie bei mir so ein bisschen verloren, in Anführungsstrichen.
Das ist, also ich konnte Teil 2 nicht spielen, weil ich Motion Sickness bekommen habe. Leider. Ich habe es verzweifelt versucht, aber ging nicht. Das heißt, Teil 3 war auch wirklich der einzige Teil, den ich gespielt habe. Und ich bin von dem, was ich sehe, von dem, was ich durch die Serie weiß, Team Triss. Und ich meine mit sehen halt einfach ihr Outfit. Gott, ist diese Frau schön. Yennefer ist einfach, die wirkt immer viel zu ernst und zu grimmig. Das einzige Vorteil ist, den sie hat ein Einhorn, wo die beiden Kekse drauf bröseln können. Aber sonst sehe ich da keinen Vorteil drin. Ich habe im Übrigen meinen Witcher-Teil mich für keine von beiden entschieden und hatte die Hoffnung auf ein Dreier-Kekse-Bröseln-Date. Hat leider nicht ganz hingehauen.
Ja, also wie gesagt, ich verstehe die Kritikpunkte an Yennefer sowohl. Ich finde auch ihr Verhalten gegenüber Geralt manchmal echt nicht cool. Also
ja, das ist ja, aber auch so die Sache bei ihr. So, sie weiß ganz genau, du kriegst diese Schönheit und diese Jugend, aber dafür kannst du keine Kinder kriegen. Und sie versucht es trotzdem über Opfer hinaus, sodass andere leiden müssen. Und das verstehe ich nicht. Ich kenne jetzt Triss' Geschichte nicht, deswegen dafür müssen wir die Bücher lesen.
Wollte ich gerade sagen.
Ja, dafür müssen wir dann die Bücher lesen an der Stelle. Aber halt, es ist halt, sie weiß ganz genau, es wurde ihr gesagt, wenn du das machst, dann kannst du keine Kinder kriegen. Und sie versucht dann trotzdem alles und stützt andere ins Unglück, um ihr eigenes Glück vorneweg zu stellen. Das finde ich kacke.
Hm. Ich glaube, das ist das, wie soll ich es beschreiben? Das ist das, was ich so faszinierend, zumindest an den Spielen finde. Die Bücher kann ich leider noch nicht beurteilen. Ne? Also ich kann nichts zu den Büchern per se jetzt sagen. Ich beziehe mich jetzt wirklich auf die Spiele. Und was die Spiele super gut schaffen, für mich persönlich, es gab kein nur gut und kein nur böse.
Ja.
Es gibt keinen weißen Ritter, also einen Ritter in der weißen Rüstung, so rum, der immer alles richtig macht. Na, auch Geralt macht nicht immer alles richtig. Ne? Also
Geralt macht alles richtig.
Nee, er wird verraten und verkauft und dadurch entscheidet er sich auch oft falsch. Ja. Wenn er das vorher gewusst hätte, hätte er das vielleicht sich anders entschieden. Und du kannst ja Geralt im Spiel auch richtig scheiße spielen. Du kannst ihn ja richtig arschig spielen. Dass er alle Leute so richtig ausnimmt, ne, das Geld nimmt von denen und so weiter. Also da ist ja dem Spieler auch ein bisschen, also doch sehr viel Kraft oder Macht Freiheit in die Hände gelegt, ihn zu leiten. Und das schafft aber das Universum zumindest in den Spielen sehr, sehr gut, oder in dem Fall CD Projekt Red, die Entwickler, dass du hast nie das Gefühl, dass deine Entscheidung zu 100% jetzt toll war oder richtig. Manchmal hast du das Gefühl, zwischen Pest und Cholera zu entscheiden. Manchmal denkst du, du hättest dich richtig entschieden, stellst aber in, keine Ahnung, mehreren Tagen, mehreren Quests später, stellst du dann fest, ja, nee, war jetzt nicht so glorreich, weil dann hast du die Konsequenz daraus erstmal erkannt, die dann kommt. Oh, und das finde ich, ist zumindest in den Spielen super gut gelungen. Deswegen bin ich, glaube ich, auch so gespannt auf die Bücher, ob das da genauso gelingt, ob das da auch so ist. Dieses, du hast Charaktere, die haben so viel Ecken und Kanten. Und ich lese auch gerade ein Buch abseits vom Podcast, wo auch super viele unsympathische Charaktere dabei sind. Und ich habe gemerkt, irgendwie finde ich das cool. Weil im Leben triffst du nicht immer nur auf nette, tolle Menschen. Also wir wünschen uns das alle und wir glauben, also zumindest viele Leute glauben natürlich immer an das Gute im Menschen, aber es gibt manchmal auch Menschen, die einfach doof sind. Oder zumindest zu uns doof sind, weil sie vielleicht uns nicht leiden können oder gerade einen schlechten Tag haben oder was weiß ich. Aber es gibt auch manchmal einfach Menschen, die du einfach unsympathisch findest. Aus welchen Gründen auch immer. Und das
passiert.
Ist, finde ich, in Büchern mittlerweile gerade so faszinierend. Das ist nicht immer dieses nur gut und nur du kämpfst gegen das Böse dann, sondern auch dein Charakter, den du vielleicht gut fandest, verhält sich mal richtig scheiße.
Ja, ich bin so gespannt. Wir bleiben noch ganz kurz bei Spielen auf Fable. Ich bin Fable-Girl. Ich habe alle Teile gespielt, bis auf diesen ominösen Multiplayer-Teil. Über den reden wir nicht. Ich bin so gespannt, weil dort ist man ja auch komplett frei in allem, was man machen will. Will man gut werden, böse werden? Möchte man die Mitte werden? Möchte man mehr in die eine Richtung, die andere? Man ist komplett frei. Das wird so toll. Oh Gott.
Ist das bei Fable auch so, dass auch die, ich nenne es jetzt mal NPCs, dass die auch nicht nur gut und nicht nur böse sind, sondern dass die auch so ein Mischmasch sind? Oder ist es da eher schon so, dass man schon merkt, na, das sind die Lieben und da kämpfst du dann gegen die Bösen. Weißt du, was ich meine?
Oh, das weiß ich gerade gar nicht mehr. Das ist so lange her, dass ich den letzten Teil gespielt habe. Das war noch, da habe ich noch bei Eltern gewohnt und habe heimlich nachts die Xbox angelassen, weil man nämlich dann Geld gesammelt hatte. Und für die letzte Quest brauchte man halt viel Geld, damit man das Königreich dann sozusagen halt gut auferstehen lassen kann.
Ah, okay, verstehe. Mhm. Aber zum Thema sympathische und unsympathische Charaktere fiel mir gerade ein, dass auch in unserem Buch, was wir jetzt auch in dieser Folge weiter besprechen werden, dass ich tatsächlich auch einen Charakter hatte oder sogar zwei, wo ich sagen würde, oh, die finde ich jetzt nicht, also das wären jetzt nicht meine Herzmenschen, so.
Ja.
Zumindest in der Art und Weise, wie sie agieren und wie sie Dinge behandeln oder verhandeln, finde ich, machen sie das nicht sehr klug, nett, wie auch immer. Also auch in unserem aktuellen Buch hatte ich das gehabt.
Das stimmt. Wollen wir rübergehen?
Ich würde sagen, ja. Es sei denn, du hast noch was.
Ich bin wunschlos glücklich.
Oh.
Dann gehen wir in die zweite Folge von Der Orden des geheimen Baumes in dieses Monster fabelhafte Meisterwerk, lasse ich erstmal in Frage, darüber reden wir noch, von High Fantasy.
Ja, also das Monster. Monster ist es auf jeden Fall, mit seinen 550, 556, 508, vielen Seiten auf jeden Fall. ist es auf jeden Fall ein Brett, sage ich jetzt mal so. Also ich habe schon lange nicht mehr so ein großes, dickes Buch und schon lange nicht mehr so ein ich nenne es jetzt mal High Fantasy. Kann man es schon als High Fantasy bezeichnen? Würdest du es als High Fantasy bezeichnen?
Ich glaube, also das Einzige, was ich im Vergleich habe, ist halt Herr der Ringe.
Ja, das ist es jetzt nicht.
Ja, aber sonst habe ich nichts in die Richtung gelesen. Also ich habe auch Game of Thrones nicht gelesen. Ich wollte unbedingt, aber irgendwie habe ich nie den Drang. Also immer, wenn ich anfangen wollte zu lesen, kam eine neue Staffel und dann halt beides gleichzeitig ist schwierig. Deswegen, ich habe keine Verknüpfung dahin.
Ja, ich überlege, dann nennen wir es nur Fantasy, bevor ich jetzt was falsch betitel und Leute da draußen sagen, nein! Also ich habe schon lange keinen Fantasy-Roman so einen dicken Fantasy-Roman gelesen tatsächlich. Also ich habe immer so kleine, kurze Romane, wenn dann überhaupt, gelesen mit so einem Fantasy-Thema oder so einem magischen Thema oder wie auch immer. Und wir hatten ja in der ersten Folge schon ein bisschen gesprochen, dass wir uns zumindest am Anfang so ein bisschen schwer getan haben, weil da dieses ganze Worldbuilding kam. Aber jetzt reden wir ja quasi über den zweiten Part und sind ja quasi mittendrin in allem und jedem. Das war falsch ausgedrückt.
Okay, hat einen Moment gebraucht.
Und I'm sorry. Aber
sind wir 12.
Aber ich hatte ja schon in der letzten Folge gesagt, dass mich das Buch dann gegen Ende der ersten Hälfte schon sehr abgeholt wird, hat. Und dass ich eigentlich mega gespannt war, wie es weitergeht. Und
Ich war ja ein bisschen hinten dran mit dem Buch. Also war pünktlich zu unserer Aufnahme, war ich fertig. Und hatte dann auch einen Moment gebraucht, weil ich ein anderes Buch einfach gelesen habe, um ein bisschen mal zu entspannen. Hab aber sehr schnell wieder reingefunden, muss ich sagen. Und es ist halt wirklich unglaublich spannend geendet. Also an der Stelle, wir gehen halt direkt in den Spoiler rein. Wir sind in der zweiten Hälfte des Buches. Wir brauchen gar nicht großartig drumherum zu reden. Ich habe es, glaube ich, innerhalb von einer Woche dann gelesen, zum Schluss durch. Das war schon wild. Die letzten Seiten, an der Stelle, ich empfehle allen, die auf den letzten 100 bis 50 Seiten sind, lest das am Stück. Ich musste es im Laufen lesen, die letzten Seiten, weil ich auf dem Weg war zum Event und habe dann noch im Auto weiter gelesen, weil ich sagte, ich habe jetzt noch 4 Seiten. Ich kann jetzt nicht, ich muss aber los. War super schwierig. Es ist unglaublich wild, die Geschichte von Tani mit weiter zu verfolgen, Eert weiter zu sehen, Niklaes und Lot und, oh mein Gott, da ist ja auch noch so viel passiert. Ach Gott.
Ja, du hast ja wieder ganz, ganz lieb, hast du ja wieder zu jedem Kapitel so einen kleinen Hint beziehungsweise so einen kleinen Stichpunkt gemacht. Und als ich mir die jetzt nochmal durchgelesen habe, habe ich auch gemerkt, wie viel da eigentlich passiert ist, ne? Ja. Also wir reden ja jetzt von, ich sag jetzt mal, ab Kapitel 18 bis zum Ende. Und wie viel da eigentlich noch passiert ist, Wahnsinn. Und vor allen Dingen so viel unterschiedliche Seiten, so viel Szenenwechsel. Wobei wir irgendwie kamen wir irgendwann an einen Punkt, ich weiß gar nicht mehr, ob ich den jetzt so genau festmachen kann, aber an einem gewissen Punkt hatte ich sogar im Buddyread geschrieben, sag mal, existieren die anderen Personen irgendwie noch? Es geht gerade nur um Person X und Person Y, aber die anderen, zu denen kommt gar nichts mehr. Und prompt im nächsten Kapitel ging es dann um die.
Ja, also, ich habe es gelesen. Ich hatte sehr gelacht.
Also, musste ich auch so ein bisschen schmunzeln, weil ich so dachte so, ja gut, hätte ich ja einfach ein Kapitel noch weiter gelesen. Aber ja, wollen wir ein bisschen anfangen, die Geschichte noch so ein bisschen zusammenzufassen?
Ja, also ich würde gerne, weil es so für mich das Thema ist, ich würde den Part mit der Königin übernehmen.
Ja, wir können ja zusammen machen.
Dazu sagen. Ach Gott, ich dachte, wir müssen aufteilen, so ganz klar. Das ist mein Thema, das ist mein Thema.
Nein.
Keine Fähnchen reinstecken, okay.
Wir reden ja zusammen über die Sachen. Aber okay. Du kannst gern anfangen.
Ich kann gern anfangen, okay. Wir sind geendet damit, dass Lot ja rausgefunden hat, dass der alte Botschafter tot ist. Und halt, wie er dann damit umgeht, das war noch so ein bisschen offen. Danach ging es damit weiter, dass Nick Lace Freunde besucht hat, die auch zwei Alchemisten sind, die ihn auch aufgenommen haben und ihm sozusagen Schutz geboten haben. Das war relativ erstmal ruhig dort, da war ruhiger Fahrtwind, würde ich mal sagen. Und es hatte sich danach herausgestellt, dass dort, wo Lot ist, wir haben es ja mit Mordor verglichen, so düster und dunkel, der König, der dort herrscht, der ist mit dem Lindwurm verbunden und wird deswegen nämlich auch der Marionettenkönig genannt. Das ist super wild. Alleine das, also er hat halt die ganze Zeit Kontakt mit dem Lindwurm. Es gibt nur so ein paar Minuten, Stunden, wo er dann mal nicht verbunden ist, wo man dann auch Zugang zu ihm bekommt und sonst spricht der Lindwurm durch ihn. Und ich muss mittlerweile sagen, es gibt halt die Drachen und es gibt den Lindwurm. Und die Lindwürmer sind für mich die Bösen.
Ja, würde ich so sagen. Das sind die, die, ich nenne es jetzt mal Drachen, aber es sind ja Lindwürmer, also Betitelung ist Lindwürmer, aber es sind die, die quasi unter der Erde schlafen jetzt. Also die vor vielen tausend Jahren quasi durch dieses Happening ist das falsche Wort, aber durch diese Katastrophe dann zum Schlafen gebracht wurden unter der Erde. Das sind quasi die Lindwürmer und die Drachen sind nochmal ein bisschen was Eigenes. Also fiel mir auch am Anfang so ein bisschen schwer. Also generell manchmal fielen mir ein paar Begrifflichkeiten schwer, die so einzuordnen, weil es nicht immer so ganz klar für mich war, weil ich aber auch immer weiterlesen wollte und dann auch ging mir vielleicht auch mal ein paar Informationen einfach flöten, weil ich so aufgeregt war und weiterlesen wollte. Aber ja, krass finde ich auch, dass der Lindwurm quasi durch diesen Marionettenkönig auch einfach sehen kann. Er sieht alles durch die Augen. Er hat also komplette Kontrolle, nicht nur über diesen Körper dieses Marionettenkönigs, sondern auch dementsprechend über das komplette Land. Und jetzt versteht man auch, warum die eigentlich das nicht wollen, aber auf der anderen Seite nicht anders können, als sich so zu verhalten dort. Ne? Also sobald sie irgendwas machen, wird es sofort gesehen und dann, was auch immer dann passiert, aber sie haben unendliche Angst, dass irgendwie eine Katastrophe passiert und deswegen halten sie alle die Füße still.
Also auch so schrecklich, weil die Prinzessin das ja, die halt Lot die ganzen Infos gesteckt hat, damit sich ja in Lebensgefahr gebracht hat. Sie hat auch gesagt, ich kann hier nicht fliehen. Jetzt wissen wir auch warum.
Ja.
Jetzt verstehen wir es.
Ja. Sie kann auch nichts zu anderen sagen in dem Fall, weil sie dann sofort, also es wird ja sofort durch die Kontrolle vom Lindwurm, wird das ja sofort gesehen, gehört und mitbekommen. Und das ist halt so der Druck, worunter diese Prinzessin halt leidet und das, was die aber auf der anderen Seite der Welt nicht verstehen, weil es halt irgendwie nicht nachvollziehbar ist, dass die ja auf einmal dem Lindwurm huldigen, so nach dem Motto. Ja, ganz interessant fand ich, die Prinzessin gibt ja Lot diesen Auftrag, dass er auf die andere Seite von dieser riesengroßen Gebirgskette gehen soll. Und damit er nicht angegriffen oder erkannt wird von diesen anderen lindwurmartigen Wesen, also diese Mischmaschwesen, nenne ich sie jetzt mal, muss er sich mit der Seuche infizieren. Und das finde ich ganz krass, weil das ja eigentlich was ist, was sie ja alle komplett meiden und eigentlich ein Todesurteil ist. Und er kann sich halt nur infizieren, wenn er diesen Marionettenkönig berührt. Und er ist ja mit Kit unterwegs und stellt halt Kit auch so ein bisschen vor die Wahl und sagt, du musst es nicht machen, du kannst auch hier bleiben. Du kannst aber dann nicht mitkommen, weil sobald du mitkommst und dich nicht infiziert hast vorher, ist es für dich ein Todesurteil. Und Kit, die treue Seele, macht das halt mit. Also er sagt halt, nee, ich verlasse deine Seite nicht, wir machen das zusammen, wir sind zusammen gestartet, wir machen das zusammen und infiziert sich halt auch, um mit Lot halt quasi diesen Auftrag weiterzuführen. Ja.
Mein Herz nehme ich. bei der Flucht kommt Kit ums Leben. Und ja, das tat mir sehr, sehr, sehr weh. Kit war auch, wenn er nicht so die große Rolle war, er war ein Guter.
Er war das ein Guter. Also er hat auf jeden Fall immer gute Absichten gehabt, ne? Und ja. Kommt so ein bisschen, naja, was heißt überraschend? Also, dieser ganze Trip von den beiden natürlich nicht super easy peasy machbar ist, das war ja schon vorher klar, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass Kit so stirbt, wie er stirbt, muss ich gestehen.
Ja, es war ein bisschen, ich hätte einen imposanteren Tod im Zweikampf mit einem Lindwurm erwartet. Aber es ist okay. Es ist auch okay, dass er so stirbt. Es hat mich sehr getroffen und das ist schön, wenn ein Buch einen aber auch so trifft, finde ich persönlich. Das darf es an der Stelle. Währenddessen wird Tani zur Drachenreiterin ernannt. Sie bekommt eine Drachin sozusagen an ihrer Seite. Ich weiß gerade den Namen von ihr nicht mehr.
Oh, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass sie aus Lacustrin oder so kommt. Also schon eine der größeren Drachen, die am Anfang des Buches beschrieben werden. Ist natürlich sehr stolz drauf, ne? Also
selbstverständlich.
Was ich interessant fand, war ja auch, dass die Kommunikation mit dem Drachen, also das funktioniert nicht verbal über die Stimme, sondern über Berührung. Das fand ich toll, weil das auch mal wieder was anderes ist, dass Tani halt die Möglichkeit nur hat, per Berührung mit ihr zu kommunizieren. Fand ich interessant. Aber ja.
War auf jeden Fall, war auch ein schöner Moment so. Man hat so ein bisschen diesen Stolz einfach mitgelesen. Man hat sich sehr für sie gefreut. Währenddessen, es werden dann die Hochzeit von der Königin und dem König gab. Das heißt, bei Ea dort die Hochzeit und ganz wichtig, die Ehe wurde vollzogen. Da haben sie nämlich alle gelauscht. Und kurz danach wurde auch Ea dann zur Kammerzofe ernannt, was sehr selten ist, weil normalerweise würde man von der Rangfolge eher andere Frauen am Hofe nehmen, aber Ea wurde auserwählt und wurde zur Kammerzofe ernannt. Ja. Damit ist sie dann halt mit beim Einkleiden, beim Auskleiden mit dabei, macht die Königin fertig und alles drum und dran.
Das ist ja auch das, was quasi möchte, ne? Also sie möchte ja, je näher sie der Königin ist, umso besser kann sie natürlich auch die Situation einschätzen und auch die Königin beschützen. Was ich halt so interessant fand, war wirklich, dass die Königin das auch entschieden hat, ne? Also sie wollte explizit Eid oder Ead als Kammerzofe. Sie hat das ja richtig, die will ich. Ja. So, und die hat jetzt hier zu sein. Es kam ja auf Wunsch der Königin. Wie du schon sagst, nicht aufgrund einer Reihenfolge oder so, sondern wirklich auf Wunsch der Königin, weil ich glaube, dass die Königin eine gewisse Sympathie für sie hegt, weil sie ja schon, also weil Eid oder Ead ja schon sehr ehrlich auch zum Teil ist und nicht immer so diese Höflichkeiten am Hofe hat, sondern auch wirklich auch mal sagt, wenn sie was nicht so sinnvoll findet oder nicht so logisch findet, ne?
Was ich auch sehr gut finde, das war wild. Es gab dann halt noch bei der Königin gerade so nach der Hochzeit, wann werde ich endlich schwanger, das ist meine Pflicht, wie gehe ich damit am besten um? Da hatten ihr dann auch die Kammerzofen ein paar Tipps gegeben, nach dem Akt dann liegen bleiben, erstmal nicht bewegen, alles drum und dran. Es war halt, sie ist halt die jungfräuliche Königin, wie es halt auch sein sollte. Und irgendwann ist es dann auch soweit und sie sagt, ich bin schwanger. Und da finde ich das ganz schön, dass da auch Erd erstmal ein bisschen vorsichtig ist und sagt, wir müssen abwarten, bis man es sieht und bis es sich bewegt, weil nur dann wissen wir es wirklich richtig, weil der Körper kann einen auch manchmal austricksen. Und das hat mich dazu bewogen, die Frage zu stellen, ist sie jetzt wirklich schwanger oder nicht?
Ja, das stimmt. Ich habe auch überlegt, ob das so ein Hinweis ist, ob sie vielleicht entweder nur sagt, sie wäre schwanger, weil das alle von ihr erwarten, oder ob sie vielleicht das Kind, also so ein bisschen Foreshadowing ist, dass sie das Kind vielleicht doch wieder verliert oder so, oder nur eine Scheinschwangerschaft ist, weil sie sich vielleicht so viel Druck macht. Ich finde aber auch in dem Buch den Umgang mit der Schwangerschaft und auch generell, also es kommt ja, um das kurz aufzulösen, dann auch raus, dass sie wirklich auch, ne, also dass es scheinbar wirklich so ist, dass sie schwanger ist. Und die Königin spricht auch unter ihren Kammerzofen auch ganz offen darüber, dass sie Angst davor hat. Sie hat Angst vor dieser Schwangerschaft. Sie merkt, wie sie sich stresst, wie sie ihren Körper einnimmt. Und sie hat auch Angst vor dieser Geburt, ne, auch aufgrund ihrer Träume, die sie hat und so weiter und so fort. Ja. Aber wie viel Sorge da auch bei einer schwangeren Frau dabei ist, ne, die sich mit Sicherheit auch Frauen im realen Leben so diese Sorgen machen, finde ich ganz schön. Und auch dieses, dass Eärd oder Eärd halt auch ganz klar sagt, dass sie das Gefühl hat, dass die Leute hier am Hofe so gar nicht Ahnung haben vom weiblichen Körper und was da so passiert und so richtig von Medizin nicht so richtig Ahnung haben und irgendwie so diese, naja, diese verblümten Sachen im Kopf haben. Und das ist, glaube ich, auch ganz schön für die Königin, dass Eärd sie halt auch wirklich ja auch Tipps gibt, die auch hilfreich sind und nicht nur so irgendwelche Nettigkeiten um sie. Naja, das fand ich auch ganz schön, dass man merkt, dass das Volk, aus dem Eärd eigentlich stammt, viel, viel mehr Wissen hat über den menschlichen Körper eigentlich schon und viel, viel weiter ist.
Es war wirklich, also mich hat die Geschichte am meisten mitgenommen, mitberührt, muss ich sagen. Der König, der weiß noch nicht, dass sie schwanger ist und sagt dann so, hey, es wäre doch schön, wenn wir uns mal wieder dem Volk zeigen, weil die Königin hat sich seit Jahren nicht dem Volk gezeigt. Aus Sorge, aus Angst, hat sich immer sozusagen hinter der Palastmauer versteckt und sagt doch, das wäre doch schön. Und trotz der Warnungen von Eärd, die sagt, es ist halt einfach auch gefährlich. Es ist wirklich, wirklich gefährlich. Machen Sie das. Und sie zeigen sich dem Volke. Das Volk liebt es. Die freuen sich unglaublich, das Königspaar zu sehen. Sie genießen es richtig. Und dann kommt es aber leider zum Zwischenfall.
Ja, es kommt wie Eärd oder Eärd, das quasi ja, schon foreshadowed hat oder so vorhergesehen hat. Es kommt zu diesem Angriff und sie versucht zwar schon ihr Bestes, neben der Königsgarde dieses Königspärchen zu beschützen und in den Raum zu manövrieren, wo sie das, den sie abschließen können, aber es kommt zu einem Punkt, wo der König sagt, er möchte seine Frau verteidigen und er möchte das jetzt machen und sie sollen die Tür öffnen. Und auch wieder sagt Eärd, das ist keine gute Idee, mach das nicht. Und naja, wer stellt sich schon gegen das Wort eines Königs? Natürlich hat er den Ratschlag nicht angenommen, lässt die Türen öffnen und er stirbt. Er wird relativ zügig, ich glaube, von einem Pfeil erschossen oder von einem Angriff. Aber ja, also er stirbt in den Armen seiner Königin.
Sie sagt ihm aber noch vorher rechtzeitig, dass er Vater wird.
Genau, mit den Worten, dass er Vater wird, stirbt er leider. Was die Königin in ein tiefes, tiefes Loch reißt, verständlicherweise. Also das macht ganz, ganz viel mit ihr. Was ich von der Art und Weise, wie das im Buch beschrieben wird, auch sehr nachvollziehbar empfand. Ja.
Das ist halt so dieses große Loch, in was sie fällt. Sie zieht sich halt komplett zurück. Die Vorhänge werden zurückgezogen. Auch der ganze Palast ist halt in Trauer. Und sie ist halt da und muss halt trotzdem eine Mutter werden.
Irgendwie funktionieren, ja. Sie muss funktionieren, hat aber isst nichts, trinkt nichts. Also sie ist halt, ja, kann man sagen, das ist eine krasse depressive Phase? Ja, wahrscheinlich.
Ja, ne? Also ich glaube, das ist normal.
Ja.
Halt die Trauer, die einen da übermannt. Mir ging dieser Part richtig, richtig nah. Zwischendurch ist noch was anderes passiert. Ich habe das hier kurz mit aufgeschrieben, aber ich habe das gar nicht so mitgeschnitten, weil ich in Gedanken bei der Königin und bei Eärd war. Komplett. Weil Nick Lace ist zum Beispiel auf Tani getroffen. Ich weiß gar nicht mehr, was die besprochen haben, weil ich mit den Gedanken ganz woanders war.
Nick Lace weiß ja quasi, wie die Dame aussieht, die Suljad gerettet hat. Also Suljad hat ihm ja beschrieben, dass es eine Frau ist mit einer Narbe, die wie so ein Angelhaken aussieht im Gesicht. Und er kann dann eins und eins zusammenzählen, als er auf Tani trifft und sagt, hey, du bist doch die. Und also was heißt, das sagt er nicht zu ihr, aber er weiß dann, dass sie hier ist und dass sie auch eine Drachenreiterin ist, weil sie hat ja auch dementsprechend die Kleidung an für eine Drachenreiterin oder die sie als Drachenreiterin quasi, mir fällt das Wort gerade nicht ein.
Uniform.
Die Uniform, sie hat die Uniform, die sie aus, ja, die sie ausweist. Kann man sagen, ausweist klingt irgendwie wild, aber ja. Somit kann er natürlich eins und eins zusammenzählen und weiß natürlich, dass das vielleicht sehr große Konsequenzen hat, wenn er diese Informationen halt schon droppt, um es mal im Neudeutsch zu sagen.
Es ist ihm bewusst und Tani ist sich dessen dann halt auch bewusst und beichtet ihrer Drachin davon, dass sie Niklas gerettet hat, ihn damit nicht gemeldet hat und auch warum, nämlich weil sie dann Sorge hatte, dass sie nicht, es wäre halt so gewesen, hätte sie gesagt so, ey, wir haben hier Niklas gefunden, dann wäre die ganze Stadt abgeriegelt gewesen und diese Zeremonie hätte nicht stattfinden können. Und davor hatte sie einfach Sorge und beichtet das halt ihrer Drachin und die da ganz entspannt da drauf ist, so von wegen, ist ja nichts passiert.
Ja, also sie sagt schon, dass sie versteht das, ne? Also sie hat ja nicht Niklas gerettet, sondern Sojat und hat ihn zu über jemand anders zu Niklas gebracht, so rum war
oder
das.
So, ja, genau.
Genau. Und ihre Drachen sagt schon, dass das natürlich einen gewissen Egoismus hat, aber sie kann trotzdem nachvollziehen, warum das Ganze so passiert ist und sie ist super, super, nicht reserviert, aber sehr, sehr verzeihend in dieser Situation und sehr, es ist jetzt eben so, wie es ist und wir machen jetzt das Beste draus oder wir müssen jetzt das Beste draus machen, weil das, wie nennt man das? Das Kind ist schon in den Brunnen gefallen, jetzt machen wir aus der Situation, die wir haben, das Beste draus. Also wirklich sehr, die Drachen werden ja auch als sehr weise beschrieben. Ich glaube, das ist auch das Beste in dem Fall, was man machen kann, weil du kannst die Situation per se von der Vergangenheit nicht ändern. Also versuchst du das Beste draus zu machen. Ja. Und die Drachen fliegt, so wenn ich das jetzt so, wenn ich das jetzt nicht falsch verstanden habe, aber sie fliegt quasi zu so einer obersten Instanz und möchte das halt quasi klarstellen. Sie möchte sagen, hey, das ist passiert, aber wir als Drachen verzeihen das und das Wort der Drachen hat schon ganz große Macht in dem Staat dort. Macht sich halt auf den Weg zu dieser, ich weiß gar nicht, ist es eine oberen Stadtführerin? Ich bin mir nicht mehr ganz so sicher, um das mit ihr zu besprechen. Man stellt nur leider, oder wir müssen leider feststellen im Laufe des Buches, wenn man weiterliest, sie kommt leider zu spät. Denn Tani wird gefangen genommen, beziehungsweise ins Gefängnis gebracht und muss dort vor Ort sehen, wie ihre beste Freundin Susa.
Die wir noch von Anfang an kennen. Die getrennt wurden.
Die nicht Drachenreiterin wurde, sondern Schreiberin wurde, vor ihren Augen geköpft wird. Also wirklich sehr grausam umgebracht wird, ohne viel Diskussion, ohne viel Halt, Stopp, aber wir müssen das besprechen. Passiert das alles? Also auch in einem wirklich zack, zack, zack Ton, wo man so selbst als Leser denkt, so, oh Gott, Hilfe. Tani muss das halt alles mal ansehen, ohne was dazu sagen zu können.
Das war richtig schrecklich. Also das mitzusehen in dem Moment, wo sie realisiert, das ist dort Susa. Mhm. Und in dem Moment ist mir auch fast das Buch aus der Hand gefallen, wo ich dachte, ach du grüne Neune, wie spitzt sich jetzt gerade zum Ende diese ganze Geschichte einfach nur zu? In der Zwischenzeit auch wird kurz in dem Nebensatz, in glaube anderthalb Seitenkapitel geführt, erwähnt, dass Lot übrigens entführt wird des Nachts. Total, ich dachte mir so, was?
In der Nacht wird er überfallen, überfallen und angegriffen und das, obwohl er ja schon mit der Seuche infiziert ist und man das Gefühl hatte, wenigstens er ist irgendwie sicher, aber nein, auch er war nicht sicher. Aber ich fand das ganz süß, denn er wird ja angegriffen von einem Wesen, ich weiß nicht mehr welches es war, und quasi in sein Nest gebracht. dann wird er auch gerettet von einem anderen Wesen.
Ja.
Ich weiß leider auch gar nicht mehr, wie es heißt, aber es ist zumindest im Buch sehr süß beschrieben. Ich habe mir das wie so eine Art Bär, so, also von der Körperform her wie so eine Art Bär, aber irgendwie auch so ein halber Dino, also ich weiß auch nicht, aber so vorgestellt. Und der rettet ihn und ja, bringt ihn dann zum Orden.
Zum Orden des geheimen Baumes.
Richtig.
Kann man so sagen. Was auch richtig schön beschrieben wird, weil er eigentlich denkt, also ist da halt eine Frau, die ihn leitet, die hat halt eine Lampe in der Hand, das ist alles dunkel. Also kann ich mir gar nicht vorstellen, es soll eigentlich so viel imposanter sein mit offenen Fenstern, aber es ist irgendwie alles so dunkel und verworren. Und als sie ihn abgibt, stellt er fest, die hat gar keine Lampe in der Hand. Die hat einfach ihre Hand, wo eine Flamme drin ist, ja. So auf die Art und Weise.
Das fand ich auch schön beschrieben. Generell auch die Art und Weise, wie dann auch nochmal die Geschichte so ein bisschen aufgegriffen wird, wie das Ganze passiert ist. Und Lot ja immer noch das Wissen aus seinem Volk hat, wie das angeblich passiert ist. Und er auch immer noch beteuert, nein, so war das nicht. Obwohl ja. Die andere Person, also dieser Priester, dieser Meister des Ordens quasi ihm das aber nochmal ganz klar und deutlich sagt, nee, so war es nicht. Du betest Götzen an, die gar nicht so, die gar nicht rechtmäßig gehandelt haben und so. Aber auch da wieder diesen Zwiespalt zu lesen zwischen diesen beiden Glaubensrichtungen, fand ich auch sehr interessant. Ne? Aber
wem willst du dann wirklich glauben? Das ist so ein bisschen das Schwierige. Lot hat es aber noch geschafft, einen Brief loszuschicken. Und zwar an Erd, der sie auch erreicht. Und in dem Brief warnt er sie vor Mundschenk. Und genauso beim Überfall auf das Königspaar wurde dort auch gesagt, dass der Überfall vom Mundschenk aus passiert ist. Mhm. Also es kommt noch eine weitere Instanz einfach mit ins Spiel. Noch eine weitere Gefahr. Wobei gesagt wurde, es war halt nicht geplant, dass jemand zu Tode kommt. Sie wollten eigentlich dem Königspaar nur Angst machen in dem Sinne. Aber da weiß ich auch nicht, ob das so stimmt oder nicht. Ich weiß nicht. Wie kannst du es einordnen?
Oh, weiß ich. Darüber habe ich mir gar nicht so viel Gedanken gemacht. Ich habe mir dann die ganze Zeit diese Frage gestellt, wer ist dieser Mundschenk? So die ganze Zeit kommst du ins Buch und liest halt nichts über einen Mundschenk. Und selbst Eid oder Erd fragt sich ja auch, wer ist das denn? Also ich habe, selbst sie weiß nicht zu 100%, wer damit gemeint ist. Sie hat ein paar Verdächtige, aber weiß auch irgendwie nicht so richtig, kann das überhaupt hinhauen mit den ganzen Zeiten und Zeitsträngen, ob das überhaupt so klappt und so. Die Frage habe ich mir auch sehr gestellt, weil das ist ja so ein großes Fragezeichen dann, was dann auch auf den Leser oder die Leserin zukommt. Wer ist das eigentlich?
Ich finde das noch raus.
Ja, währenddessen passiert auf der anderen Seite der Welt auch etwas sehr, sehr Tragisches. Also gefühlt ist die zweite Hälfte des Buches eigentlich nur von Trauer und Tragik irgendwie und Angriffen gespickt. Also man kommt als Leser in eine vom Regen in die Traufe. Das ist Wahnsinn. Denn Tanis Drachen, die ja jetzt auf dem Rückweg ist, also sie hatte Bescheid gesagt, aber es hat alles zeitlich nicht mehr funktioniert, wird angegriffen und entführt. Und wer sieht das? Nick Lace. Der ist zufällig an dem Strand und wird aber auch bemerkt, wird auch niedergerungen, niedergeschlagen, wird bewusstlos. Und dann hört man, es gibt erstmal eine Pause und man denkt sich so, was ist nun? Wo ist Nick Lace? Wo ist die Drachen? Oh mein Gott. Und man weiß ja, dass auch Drachen ja eine Ressource sind für bestimmte Völker und auch für Nick Lace, der ja auch eigentlich Drachenschuppen oder irgendwas von den Drachen haben möchte, um eigentlich diesen Trank, diesen unendlich Lebentrank zu brauen. Und man weiß jetzt nicht, oh Gott, was passiert jetzt mit der Drachen? Ist die jetzt tot? Wird die jetzt verschachert? Wird die geschlachtet? Keine Ahnung. Und das war für mich auch sehr aufregend als lesende Person, weil ich so dachte, oh nein,
es war kurz vorher bei Nick Lace, glaube ich, relativ zu Anfang mal ein Thema, als er bei seinen Freunden, bei den Alchemisten war, dass sie geredet haben, so, ja, wenn du das benutzt, musst du drauf aufpassen, da entsteht ein Rauch, der selbst Drachen zum Schlafen bringt. Und das haben die halt genutzt. Sie haben eine Bombe, wo halt dieser Rauch drin ist, der selbst Drachen zum Schlafen bringt. Ich dachte mir schon so, ich kenne das aus Spielen und aus Serien, nichts passiert ohne Grund. Das Thema hatten wir ja schon bei Ravenhall Academy, wo ich komplett verwirrt war, weil nichts geschieht ohne Grund. In Ravenhall Academy schon. Entschuldigung. Nun. Ja, und da dachte ich mir so, das kommt noch. Und dann kommt das nicht so. Ich hätte es lieber gewusst. Ich hätte lieber gehabt, dass es nicht kommt.
Ja, aber Samantha Shannon greift das. Also ich muss ehrlich sagen, ich war sehr überwältigt. Sie greift das alles wieder auf, sie führt es immer wieder zurück. Es ist wieder so ein Rahmen oder so ein Kreis, der gemacht wird. Und ich finde, sie macht das großartig. Denn es kommt dann raus, dass sowohl Nick Lace als auch die Drachen natürlich von Piraten, die Piraten waren es wieder.
Noch eine neue Instanz mit da drinnen, juhu!
dass die von denen entführt wurden. Und was ich krass finde, ich gehe jetzt die Geschichte von Nick Lace so ein bisschen zum Ende hin, nicht, dass du dich wunderst. Sie kommen ja dann, sie schippern über das Meer und Nick Lace hat das Glück, dass er dadurch, dass er mehrere Sprachen gelernt hat und kann, sich auch mit diesen Piraten in einer gewissen Art und Weise auch mit denen kommunizieren kann. Und es gibt auch an Bord eine Dolmetscherin, mit der er sich dann auch unterhält. Und sie wollen ja an diese, wie nennt sich die See? Die Spiegelsee? Der Spiegelsee?
Ich glaube, ja.
Oder so. Ich müsste jetzt nochmal nachgucken, aber der schwarze Spiegel. Und der schwarze Spiegel wird beschrieben als quasi, wo oben ist, ist auch unten. Und wer das Buch liest, wird dann merken, worauf sich das auch wieder ein bisschen bezieht. Denn es ist diese Schriftrolle, die gefunden wurde, über die wir, glaube ich, im ersten Teil, in der ersten Podcast-Folge zu diesem Thema gesprochen haben. Und dass quasi in diesem schwarzen Spiegel sich der Himmel widerspiegelt und auch, also das wird wunderbar beschrieben. Und es gibt ein Grollen, es gibt ein, kann man es Erdbeben nennen, auf dem Wasser? Nennen wir es Erdbeben? Seebeben? Wie auch immer. Und es passiert, was kommen musste. Wo oben ist es auch unten. Und es steigt aus dem Wasser, aus diesem schwarzen Spiegel. Oh, ich krieg schon wieder Gänsehaut.
Das war so.
Steigt dieser riesengroße Lindwurm auf und schwebt oder fliegt über dieses Piratenschiff. Und ich dachte nur so, okay.
Ja, wach.
Now shit has hat den Fan getroffen. Ja, shit hit the fan. Ja, also
ich habe Gänsehaut. Wir haben 30 Grad und ich habe Gänsehaut.
Oh, und das war so der Moment, wo ich dachte, okay, das Buch ist nicht mehr lang. Du wirst leider wahrscheinlich nicht mehr mitbekommen, was dann passiert. Du musst das zweite Buch unbedingt lesen, um weiterzukommen. Aber das ist eine Gänsehautszene von vielen. Du darfst sehr gerne den anderen Part übernehmen. Ja,
meine Gänsehautszene kommt nämlich jetzt, also zwei besser gesagt. Währenddessen bei der Königin. Oh Gott, das war die Königin trauert noch, beziehungsweise kommt langsam raus aus ihrer Trauer, auch weil er ihr da ein paar hilfreiche Tipps gibt, ihr ein bisschen mit zur Seite steht. Und es passiert, dass das Königreich angegriffen wird. Und zwar von unzählig vielen Lindwürmern. Erd weiß, ich hab Gänsehaut, oh Gott, Erd weiß, dass wenn das der Fall ist, dann hat sie gehört, dass es einen Anführer gibt. Und der wird ganz in der Nähe sein. Und wenn das so ein Schwarm ist, dann hilft es, den Anführer halt zu treffen. Und sie war gerade mit der Königin unterwegs und macht sich auf den Weg auch wieder zu einem höheren Punkt, weiß, die Königin ist unten im Hof und versucht von dort aus, sieht den Anführer und versucht, ihn zu treffen, hat ein paar Probleme, trifft aber dann seine Schwachstelle, und zwar bei uns Menschen würde man sagen, wahrscheinlich Achsel, aber unter den Flügel dort rein. Und der Lindwurm stürzt ab, breit nieder, kommt, landet im Hof, eine Mauer stürzt zusammen, und zwar dort, wo die Königin gerade ist, weil die nämlich runtergeschafft werden sollte, in den Weinkeller zur Sicherheit. Und durch diesen Unfall verliert die Königin ihr Kind. Und das ist die Vorahnung, das sind ihre Träume, die sie die ganze Zeit hatte, dass sie sieht, wie das Kind eigentlich diesem Drachen entgegenkommt, sie es bei sich behalten will, das ganze Rot, das ganze Blut, und oh, das hat mich so gepackt. Das hat mich wirklich, das hat mich mitgenommen. Das war wild. Aber das war nicht alles, weil es gab danach noch eine Szene, und da habe ich dann Fabi eine Sprachnachricht geschickt, weil ich nicht mehr konnte. Das war eine Szene, die das alles wieder gut gemacht hat. Die Königin hat Albträume, der Königin geht es nicht gut, sie kann nicht schlafen und alles. Und eines Nachts sagt sie dann, Erd, möchtest du nicht meine Bettgefährtin sein, um mich in der Nacht mit halt einfach warm zu halten, um mit dabei zu sein, auch zum Schutz, weil sie weiß halt, solange sie noch lebt, ist alles in Ordnung, aber sobald sie stirbt, dann ist es vorbei.
So, genau, das ist Königshaus. Ja, der Glaube, an den sie glauben, dass ihr Königshaus quasi die Retter gegen diese Lindwürmer sind. Mhm. Und wenn das Königshaus, also jetzt ist schon der Nachfolger verstorben aufgrund dessen, und wenn sie jetzt auch noch verstirbt, dann ist in Anführungsstrichen alles zu Ende. Also dann haben die Lindwürmer wieder die Macht. Ob das so stimmig ist, weiß man ja nicht. Ne? Es ist der Glauben, den sie haben. Und bisher hat sich das immer bewahrheitet. Also es gab kein, nee, da hat es nicht geklappt. Sondern es wäre jetzt quasi eventuell der Moment, wo es dann nicht klappt. Aber ja, sie sucht Schutz bei Erd im Bett.
Genau.
Als Bettgefährtin.
Im Bett, und es wird halt wirklich, und diese Szene finde ich einfach so unglaublich schön. Und danke an der Stelle, dass das mit ein Punkt geworden ist, weil die beiden haben zusammen eine Liebesnacht. Sie sind ganz vorsichtig, sie sind ganz zärtlich zueinander und sie genießen diesen Moment. Ich fand es einfach nur toll, weil halt aus mehreren Gesichtspunkten, in der heutigen Zeit sollte es mit normal dazugehören, und ich finde es immer wieder schön, wenn es wieder mehr ein Punkt wird, wenn es Normalität wird, und halt wie es auch beschrieben war, es war wunderschön beschrieben. Es war nicht irgendwie so, dass du denkst, du liest halt einen halben unangebrachten Porno an der Stelle, sondern es war einfach, es war wunderschön beschrieben, wie die beiden sich langsam näher kommen, sich zärtlich halt berühren und alles. Es hat mich verzaubert, muss ich sagen.
Ja, also es war absolut, ich fand auch, es war sehr passend formuliert. Anderer Punkt, den wir nicht bedacht haben, aber als wir das Buch gewählt haben, weil wir ja nicht wussten, was darin vorkommt. Wir haben momentan Pride Month, also es passt einfach auch ein bisschen wie Arsch auf einmal, dass da tatsächlich auch ein Pärchen sich bildet mit gleichgeschlechtlicher Liebe. Und ich fand das auch sehr, sehr schön. Vor allen Dingen erklärt es auch so viel, ne? Also es erklärt auch das Verhalten der Königin, dass sie so lange gewartet hat, bis sie dann sich doch darauf eingelassen hat, auf einen Mann eingelassen hat, der zum Glück ein sehr guter Mann. Ich hatte ja gedacht, dass es ein ganz, ganz schlimmer Mann wird, aber meine Prophezeiung oder meine Ängste wurden da gar nicht bestätigt. Der war ganz, ganz lieb und liebevoll zu ihr. Sie beschreibt es auch, wie die Ehe vollzogen wurde, dass der sehr, sehr vorsichtig war und sich sehr viel Mühe gegeben hat, dass es der Königin gut geht und so weiter. Aber es erklärt auch, warum die Königin vielleicht auch so lange gebraucht hat, weil sie sich vielleicht auch gar nicht so angezogen fühlt von Männern, aber es wird von ihr erwartet, das zu tun. Also hat sie es dann irgendwann getan. Und ich fand das auch, war sehr schön. Also es war einfach passend. Es fühlte sich natürlich an in dem Fall einfach so, dass das so passiert.
Deswegen, und ich würde mir mehr wünschen, dass das halt einfach so mit reingebracht wird. Das ist eher so mein Stil, muss ich sagen. War auf jeden Fall, war ganz, ganz, ganz toll. Und sie waren halt währenddessen auch vorsichtig, sie waren leise, weil wenn das gesehen wird, das geht nicht. Das geht nicht.
Kammerzofen dürfen die Königin eigentlich gar nicht berühren. Also schon alleine die Hand berühren ist schon verpönt und unter Strafe gesetzt. Also Kammerzofen dürfen wirklich nur minimalen Körperkontakt beim Anziehen vielleicht haben, aus Versehen, sage ich jetzt mal, aber nie bewussten Körperkontakt mit der Königin haben.
Ja, das Problem ist halt, es wurde gesehen. Und Erd wird zum Nachtfalken zitiert und ergreift dann daraufhin die Flucht. Und ich fasse diesen Part mal ganz kurz zusammen, weil das war der Part, den ich im Gen gelesen habe. Flüchtet und trifft auf ihrer Flucht die Piraten und Lot. Und damit so, boom, Mic Drop. Ende des Buches.
Nee, sie trifft nicht Lot. Sie trifft die Piraten, die Lot zur Überfahrt motiviert hatten.
Genau.
Das fand ich auch ganz interessant. Weil es so ein bisschen foreshadowed, dass es vielleicht irgendwann dazu kommt, dass Lot und Erd vielleicht sich endlich mal wieder treffen, weil ich glaube, das ist ganz wichtig, weil die so viele Informationen haben, alle beide, jeder für sich, und der Austausch zwischen denen ganz, 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 ganz konkret wichtig ist, weil da sehr viele Missverständnisse vielleicht auch gelöst werden, beziehungsweise die halt viel, viel mehr zusammen ausrichten können als alleine.
Ja.
Naja. Das ist das Ende des Buches.
Das geht zumindest halt nicht.
Der Ende des Part 1, weil, wie du ja in der letzten Folge schon gesagt hast, ist es ja eigentlich im Englischen ein einziges Buch. Ja. Nur im Deutschen haben sie es geteilt. Und deswegen gibt es zwei Bücher von Der Orden des Geheimbaumes. Einmal Die Magierin, das haben wir jetzt gelesen. Und das zweite heißt, glaube ich, Die Königin, wenn ich jetzt nicht richtig, also wenn ich das jetzt mir nicht falsch gemerkt habe.
Ich weiß es gerade nicht, aber ich werde es mir auf jeden Fall bestellen, weil. Also ich finde es gut, dass sie es zweigeteilt haben, weil hätte ich ein Buch von 800 Seiten, wäre schon schwierig geworden. Also
wahrscheinlich wären es auch mehr Seiten geworden, oder?
Ja.
Weil also das hat ja jetzt 500.
Ja, kriegen wir das in der Folge unter? Wir hätten es nicht mal in zwei Folgen untergebracht.
Nee.
Das müssten mal drei Folgen lang. Dann wäre es einen Monat lang der Podcast im Zeichen von Der Orden des Geheimen Baumes gewesen.
Ja, das wäre heftig gewesen. Also ich finde es auch im Nachgang jetzt natürlich sinnvoll. Ich finde auch die Trennung sinnvoll. Und es macht es natürlich auch spannend. Und es sollen sie ruhig zwei Bücher davon verkaufen. Es ist okay, I guess. Auch wenn ich sehr, sehr gerne weiterlesen wollte. Aber ich habe mir das Buch, tatsächlich ist es ja schon in meinem Besitz. Also ich bin sehr gespannt darauf und ich werde zum nächstmöglichen Zeitpunkt auf jeden Fall das Buch lesen. Da habe ich richtig Bock drauf, weil ich möchte nicht so eine große Pause lassen, weil ich glaube, sonst fällt es mir schwer, wieder reinzukommen, glaube ich. Oder ich höre mir einfach den Podcast an.
Oder? Ach so, dann mache ich es ja. Ich werde es in zwei Wochen lesen, Fabi. Dann kann ich dir davon erzählen.
Ja.
Deswegen werde ich es mir dann kaufen, weil wir fahren nämlich zu TwitchCon. Und da ich so eine Maus bin, die erstens sagt, Flieger sind doof und zweitens habe ich auch ganz viel Angst davor, fahren wir 14 Stunden Zug. Eine Strecke.
Da wäre jetzt ein Drachen ganz gut, ne?
Ja, und dann muss ich auch fliegen.
Na ja, aber ein Drache.
Ja, du kommst nach Paris zum Glück ganz gut mit Zug. Ich glaube so 10, 11 Stunden, je nach mit Umstiegszeit bist du unterwegs. Das geht schon.
Aber das habe ich Zeit zu lesen.
Ja, das Ding ist halt aber lesen halt für nicht für den Podcast, weil wenn ich für den Podcast lese, mache ich mir Notizen, mache ich mir Klebis und sowas alles. Es ist super schwierig, wenn du dann unterwegs bist und dann eher so, wenn ich weiß, ich lese das privat und gebe euch dann irgendwann mal eine kleine Zusammenfassung, bin ich fein damit.
Ja, vielleicht können wir dann ja, wenn wir es dann beide gelesen haben, eigentlich einfach so eine komplette Folge nur über den Teil machen. Könnte man sich ja mal überlegen, so als Idee.
Das wäre auf jeden Fall was. Also ich muss sagen, als Fazit, dieses Buch hat mich mit dem Klappentext absolut gehuckt. Und der Klappentext an der Stelle war halt nicht irreführend, sondern hat mich wirklich mitgenommen in eine Welt. Das Problem, was ich bei vielen gelesen habe, auch im Buddy-Read, und ich hatte mich jetzt mit Jenny, meiner Partnermanagerin, wir waren ja unterwegs, auch ein bisschen unterhalten, halt, die ersten 70 Seiten sind schwierig, dort reinzukommen. Das ist durch das Weltbuilding wirklich, wirklich schwierig. Da muss man sich einmal durchquälen. Es tut mir leid, das so zu sagen, aber danach ist das einfach ein unglaublich schönes Buch, was eine zauberhafte Geschichte mit bei sich hat, eine Geschichte mit Höhen und Tiefen, mit Schicksalen, wo starke einzelne Persönlichkeiten mit dabei sind, egal welches Geschlecht. Und genau sowas brauchen wir. Genau sowas.
Ja, und das Ding an der ganzen Sache ist, ich hab mich die ersten Seiten auch so ein bisschen zwingen müssen, weiterzulesen. Ne? Also definitiv. Aber die ersten Seiten, diese ersten 70 oder 100 Seiten sind auch aber so unglaublich wichtig, um so ein Verständnis für diese Welt zu haben, die dort beschrieben wird. Weil ohne diese 70 Seiten wären wir wahrscheinlich ganz oft da gesessen und hätten so gesagt, was zur Hölle passiert denn da jetzt? Und warum passiert das? Ich verstehe das nicht. Warum denkt der eine das, der andere das? Und ne, also durch dieses Beschreiben der ganzen Welt und wie die aussieht und woran wer glaubt und wie so was aufgebaut ist von den Hierarchien und so weiter und so fort, kann man das viel besser einordnen als lesende Person. So dass ich auch sagen muss, dass für mich, also so von den Büchern, die ich bisher gelesen habe, auch außerhalb des Podcasts, ist das echt ein Buch, was ich wirklich mit am besten fand. Also ich habe das auch mit 5 Sternen, glaube ich, bewertet, wenn ich mich jetzt nicht richtig. Also wenn ich mich jetzt nicht irre, war das für mich in diesem Jahr mein erstes 5-Sterne-Buch tatsächlich bisher. Okay. Alle anderen habe ich immer so mit diesen 4 Sternen, also wenn man von 1 bis 5 geht, so mit 4 Sternen eigentlich so bewertet, weil ich fand sie ganz gut, aber jetzt nicht so krass. Und das ist das erste Buch, wo ich sage, boah, selbst mit diesen ersten Seiten. Aber es nimmt dann so schnell so viel Fahrt an und es passiert so viel auf einmal, dass man das manchmal gar nicht greifen kann und manchmal einfach nur mit so einem offenen Mund da sitzt und weiterliest oder weiterlesen will. Und dann muss man aber zur Arbeit. Ich glaube, ich habe dir öfter mal eine Sprachnachricht gemacht. Ja. Genau mit diesen Worten. Oh, ich muss jetzt zur Arbeit. Ich kann nicht mehr weiterlesen. Aber es ist gerade so spannend. Ja, ich glaube, ich brauche nicht mehr sagen. Ich fand das Buch großartig bisher.
Wenn ich jetzt lese, so Storypunkte, Kapitel 1, Drachen im Osten. Meine Notizen sind ja der Hammer.
Ja, aber sie haben uns gut geholfen. Ja. Finde ich.
Also, ich ziehe das weiter durch. Ich mache das weiter.
Ja, das zumindest bei so großen Büchern ist das, ja. Hat es echt gut gepasst, ne? Also, ja.
Das war toll. Also von uns definitiv eine Empfehlung.
Ja.
Okay. Wollen wir weiter zum nächsten Punkt?
Ich bitte darum.
Okay, dann gehen wir jetzt rüber zu Klappentext
der Woche. Also wir müssen uns da nochmal besser absprechen, oder? Wir singen einfach was ein, was wir da reinschneiden.
Nein, das wäre zu leicht.
Okay.
Das wäre auch viel zu leicht. Ne?
Wäre zu viel, zu professionell.
Das würde nicht funktionieren. Das würde nicht funktionieren. Klappentexte. Wir müssen ein neues Buch wählen.
Ja.
Ich gehe einfach mal komplett vor. Ich übernehme das Ganze jetzt mal und sage so, und zwar an der Stelle erstmal ein großes, großes Dankeschön, denn jetzt können wir sagen, folgt einmal Werbung. Ich hätte nie gedacht, dass dieser Punkt irgendwann kommt. Aber ich bringe einen Klappentext mit von der Chest of Fandoms. Manche kennen es vielleicht schon, manche vielleicht nicht. Und zwar, Chest of Fandoms ist eine Buchbox, wenn man so will. Seit 2017 packen sie halt Buchboxen, die immer wieder auch Bücherwürmer halt mit überraschen. Es handelt sich dabei halt um Buchboxen, die sich komplett um Fantasy drehen. Jeden Monat gibt es neue Themen, Bücher und Fandoms aus halt der magischen Welt und aus allen Genres querbeet. Und man bekommt halt exklusive Merch und Special Editions und wird halt jeden Monat wieder aufs Neue überrascht. Was ich unglaublich toll finde. Ich liebe solche Boxen. Ich weiß nicht, wie es dir dann geht.
Doch, ich finde sowas auch voll spannend. Vor allen Dingen, wenn du vorher nicht so unbedingt weißt, was kommt und dich überraschen lassen kannst, mag ich sehr, sehr gerne. Kann natürlich auch mal das eine oder andere Mal vielleicht nicht meinen Geschmack treffen, aber ich finde sowas total toll. Ich liebe Überraschungen und das trifft meinen Buchgeschmack dann sehr so, wenn du so einfach eine Buchbox kriegst so und dann sieh zu, ob das was für dich ist oder nicht, ja.
Finde ich schön, weil man so auch mal an Punkte kommt und an Bücher kommt, die man vielleicht gar nicht auf dem Schirm hatte und einfach auch mal sich vielleicht über den Schatten hinaustraut und was Neues probiert.
Ja, definitiv.
Und da habe ich nämlich was für dich, was ich dir vorstellen kann und für euch schon mal als Info, ihr werdet das heute Freitagnachmittag auch auf Instagram finden. Fabi sieht's noch nicht, weil nur ich hab das. Haha.
Nein, voll gemein.
Fabi bekommt's auch noch, aber ich hab's mir einfach schon vorher organisiert, damit ich's halt heute vorstellen kann. Von daher, damit's auch eine kleine Überraschung bleibt. Ich stelle dir meinen Klappentext vor. Was würdest du dir wünschen, wenn du nur eine Perle deiner Kette opfern müsstest, damit dein Wunsch in Erfüllung geht? Wo würdest du hinreisen, wenn du bloß durch eine Tür gehen musst, um nahezu alle Orte der Welt zu erreichen? Wie würdest du dich fühlen, wenn du den falschen Mann liebst, der aber die Antwort auf all deine Fragen ist? Karu dachte, sie wüsste, wer sie ist. Doch dann kommt es zu einer Begegnung, die alles verändert.
Oh. Klingt gut.
Klingt gut, oder?
Ja, erzähl mir mehr.
Ja, es lässt halt ganz, ganz, ganz viel offen, was ich schön finde, auf eine unglaubliche Welt. Es handelt sich hier um eine dreiteilige Buchreihe. Und zwar handelt es sich hier um Fantasy und aber auch ein Jugendbuch. Das heißt, für alle, die vielleicht jetzt wirklich im High-Fantasy angesiedelt sind, die sagen, das ist eher was für mich vielleicht nicht so, aber halt gerade für den leichten Einstieg super gemacht. Und zwar handelt es sich um die Reihe Daughter of Smoke and Bone. Und die bekommt ihr nämlich bei Chest of Fandoms jetzt auch mit Farbschnitt. Und er sieht so unglaublich schön aus. Ich kann es euch nur sagen, ihr seht es dann auf Instagram. Es sind drei Bücher, die farblich komplett abgestimmt sind. In Blau, Grün und in Rot. Sie sind halt komplett schwarz und es ziehen sich dann die Flammen in den Farben um die Bücher mit rum. Das sieht halt unglaublich gut aus, muss ich sagen.
Das ist interessant, weil ich hatte ja jetzt eine ganz lange buchlose Phase, nennen wir es mal, also oder Leseflaute, bevor wir so richtig dann wieder in dieses Lesen und den Podcast reingestartet haben. Aber ich kann mich erinnern, oder ich meine mich zu erinnern, dass dieses Buch schon mal rauskam. Also, dass es jetzt quasi ein Re-Release ist. Das, ne? Also, vielleicht kennen das sogar einige HörerInnen da draußen von euch schon von damals. Und jetzt gibt es das dann scheinbar in einer wunderbaren Schmuck-Edition, schönen Edition als Box. Das ist ja super cool.
Es ist halt auch, also sie haben halt die Farbschnitte mit dabei, so ein extra Schutzumschlag ist mit dabei, Goldfolienprägung und halt auch ein Leserbrief der Autorin ist mit dabei und ihr könnt das Ganze vorbestellen zum 1.6. hin, dann wird es auch versandt und dann könnt ihr das auch in den Händen halten. Das heißt, falls ihr noch überlegt, dann schaut ihr bei uns ganz schnell auf Instagram vorbei, guckt euch das Ganze mal an. Ich versuche das ordentlich und schön in Szene zu setzen und ich bin auf jeden Fall sehr froh, die zu haben und ich werde reinlesen.
Ja, cool. Voll, es ist super cool. Vielen, vielen Dank an Chester Fandom in dem Fall dann.
Ja, wir freuen uns sehr. Dankeschön.
Dankeschön.
Deswegen, ich dachte mir, ich nutze das einfach und mache da ganz dreist meinen Klappentext raus.
Ja, das finde ich gut. Hast du gut genutzt. Ja, sehr schön. Okay, soll ich weitermachen?
Ja, übernimm du.
Okay, ich versuche ja immer mal wieder aus meiner Komfortzone rauszukommen. Du weißt, Fantasy, Magie, Hexen und so weiter und Drachen. und mich mal so ein bisschen über den Tellerrand zu beugen oder zu lunzen. Und habe dir deswegen diesen Klappentext mitgebracht. Adam Wright ist Drehbuchautor, ein Workaholic. Und er ist gesichtsblind, kann also weder Freunde noch Familie erkennen. Nicht einmal seine eigene Frau. Amelia Wright ist Einzelgängerin. Sie arbeitet mit ausgesetzten Tieren und fühlt sich von ihrem Mann nicht wahrgenommen. Hat ihre Ehe überhaupt noch einen Sinn? Jedes Jahr an ihrem Hochzeitstag schreibt seine Frau Adam einen Brief und behält ihn für sich bis zu diesem Jahr. Als das Paar einen Wochenendtrip in eine zum Ferienhaus umgebaute Kapelle in den schottischen Highlands gewinnt, ist beiden bewusst, dass es die letzte Chance sein könnte, ihre Ehe zu retten. Doch sie haben die Reise nicht zufällig gewonnen. Einer von ihnen lügt. Und diese Lüge ist tödlich.
Bringst du mir hier gerade einen Thriller mit?
Ja, es ist ein Thriller.
Oh mein Gott.
Er nennt sich Schere, Stein, Papier. Ja. Von Elise Feeney. Und Elise Feeney wird zumindest hier auf der Seite, wo ich das Buch geöffnet habe, als Queen of Crime betitelt. Ich habe von ihr leider noch nie was gehört. Scheinbar hat sie aber schon ein paar Bücher geschrieben. Schere, Stein, Papier ist tatsächlich Anfang des Jahres erschienen, am 14. Februar. Einfach am Valentinstag, nun, in diesem Jahr. und zwar im Rowohlt Taschenbuchverlag. Und ist auch gar nicht so lang mit 368 Seiten.
Das geht. Es klingt super interessant. Halt so, wer möchte wen von beiden abmurksen?
Ja, wer ist nun derjenige, der lügt? Er oder sie? Und ich finde es auch krass. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt wie Gesichtsblindheit. Dass es Menschen gibt, die
schon.
Echt, ja? Das habe ich zum ersten Mal, als ich den Klappentext rausgesucht habe, gehört davon, dass es sowas gibt. Wie schlimm ist das, deine ganzen Menschen, die du eigentlich liebst, nicht mehr wiederzuerkennen?
Schwierig.
Oder so, ne? Also, krass. Und auch wie schlimm ist das für die andere Seite dann, ne? Aber ja. Also ich muss sagen, dass also es ist so, dass ich mir denke, boah, das klingt schon interessant. Ich würde mich sogar an diesen Thriller wagen. Aber
okay.
Mal schauen.
Ja. Dann gucken wir mal. Ich habe ja auch noch was mitgebracht. So ist es ja nicht. Moment, ich setze mich einmal gerade hin.
Ja.
Ehrgeiz treibt ihn an. Rivalität beflügelt ihn. Aber Macht hat ihren Preis. Es ist der Morgen der Ernte, der 10. Hungerspiele. Im Kapitol, Fabi lacht gerade schon. Im Kapitol macht sich der 18-jährige Cornelius Snow bereit, als Mentor bei den Hungerspielen zu Ruhm und Ehre zu gelangen. Die einst mächtige Familie Snow durchlebte schwere Zeiten und ihr Schicksal hängt davon ab, ob es Cornelius gelingt, seine Konkurrenten zu übertrumpfen und auszustechen und Mentor des siegreichen Tributs zu werden. Die Chancen stehen jedoch schlecht. Er hat die demütigende Aufgabe bekommen, ausgerechnet dem weiblichen Tribut aus dem heruntergekommenen Distrikt 12 als Mentor zur Seite zu stehen. Tiefer kann man nicht fallen. Von da an ist ihr Schicksal untrennbar miteinander verbunden. Jede Entscheidung, die Cornelius trifft, könnte über Erfolg und Misserfolg, über Triumph oder Niederlage bestimmen. Innerhalb der Arena ist ein Kampf um Leben und Tod. Außerhalb der Arena kämpft Cornelius gegen die aufkeimenden Gefühle für seinen den Untergang geweihten Tribut. Er muss sich entscheiden, folgt er den Regeln oder dem Wunsch zu überleben? Um jeden Preis?
Also ich, als das Wort Hungerspiele kam, wusste ich schon, was es ist. Also zumindest, wo es einzuordnen ist, in welches Fandom beziehungsweise in welche Buchreihe. Die Tribute von Panem.
Genau, es ist die Tribute von Panem X, das Lied von Vogel und Schlange, von Suzanne Collins geschrieben. Es ist schon erschienen und, weswegen ich das nämlich mitgenommen habe, der Kinofilm erscheint. Ich glaube, im Oktober oder im November. Selbst wenn wir uns heute gegen dieses Buch entscheiden, im Oktober, November müssen wir das spätestens lesen.
Ja, also ich bin voll und ganz dafür. Also, ne? Also, definitiv. Das klingt, also erstens klingt es gut. Ich muss dazu sogar sagen, ich hatte ja diesen Film auf dem Schirm und ich wollte tatsächlich die Tribute von Panem auch nochmal rereaden. Das werde ich bis Oktober aber definitiv nicht schaffen. Mhm. aber ich wollte das gerne mal. Ne, also ich habe das vor Jahren gelesen, vor gefühlt 10 Jahren ist jetzt, glaube ich, übertrieben. Ich weiß nicht, wann die rauskamen, aber zum Release davon. Und da fand ich die großartig. Und manchmal ist es ja so, wenn du was, ne, wenn du was liest von vor 10 Jahren, fandst du das großartig? Und wie finde ich das heute? Also wie würde ich es heute einordnen? Ist ja das, was du mit Twilight machen möchtest, ja. Wo ich mich ja ganz, ganz doll widerstrebe und wehre, weil ich jetzt schon weiß, wie ich es empfinden würde. Aber bei Panem kann ich es zum Beispiel nicht greifen. Da wüsste ich jetzt nicht, finde ich es immer noch gut? Es ist immer noch ein 5-Sterne-Buch für mich, weil gerade der erste Band war das für mich. Keine Ahnung.
Ich weiß es nicht. Ich überlege gerade, ich hatte damals, ich habe es gelesen, aber danach auch nochmal das Hörbuch gehört. Ich hatte eine Fernbeziehung, musste halt öfters mal so 6 Stunden fahren, war mit dem Auto unterwegs und als dann die Szene kommt, wo sie stirbt und sie das Bett aus Blumen macht, als ich das erste Mal gehört hatte, nicht nur gelesen hatte, da habe ich echt angefangen zu heulen während der Fahrt, musste rechts ranfahren.
Ruhe ist bisschen das, Angst, ne? Hm? Ruhe ist die.
Ja, Ruhe, genau. Ja. Das war
wow. Puff, ja.
Ja.
Puff. Da musste ich sogar beim Lesen heulen, weiß ich noch. Es gibt ja so bestimmte Stellen in Büchern, die einen so unglaublich mitnehmen. Und das war eine der Stellen.
Oder wo der Spotthöppelgruß gemacht wird, während sie auf der Fahrt unterwegs sind und danach die ganzen, halt, ja, nachdem dann die Polizeigewalt dann sozusagen kommt. Oh Gott, das waren schon harte Bücher, unglaublich tolle Bücher gewesen. Wäre wahrscheinlich nochmal wirklich interessant zu lesen. Also auf jeden Fall, mich würde die Vorgeschichte interessieren, weil ich werde mir den Film auch anschauen und man müsste gucken, nicht, dass man zu sehr ins Vergleichen kommt. Ich weiß nicht, ob das passiert, aber es wäre super interessant, definitiv nochmal die Vorgeschichte zu lesen.
Ja, obwohl ich sagen muss, jetzt so, es ist auch alles schon ein bisschen länger her, ne? Aber ich fand die Filme damals eigentlich auch gut umgesetzt. Also ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass ich die doof fand oder nicht, nicht gut gelungen fand, ehrlich gesagt.
Ich fand, die Liebesgeschichte war ein bisschen zu viel drinne für mich. Die hätte nicht so sein müssen.
Das kann sein. Mhm. Also so genau habe ich es dann doch nicht mehr auf dem Schirm, aber ich meine, so vom Bauchgefühl her würde ich behaupten, ich fand die eigentlich ganz gut. Also fand die wirklich. Ich mag auch die Schauspielerin sehr, sehr gern.
Ja, das stimmt.
Jennifer Lawrence?
Ja, genau. Jennifer Lawrence, die hat auch Mother mitgespielt. Also dieser abgefahrene Creepy-Horror-Film, wo auf einmal in diesem Haus das ganze das SEK-Kommando reinkommt und alle dieses Haus stürmen und super.
Ja, habe ich natürlich geguckt, diesen abgedrehten Horrorfilm. Natürlich.
Es ist im Endeffekt ein Film über Gott und sie ist Mutter Erde. Super interessant. Mit dem Wissen, ja, Fabi guckt gerade total irritiert, wir gehen gerade einen Film über. Mit dem Wissen, sich das anzugucken und wie creepy das Ganze wird. Es ist kein klassischer Horrorfilm, sondern einfach, wie alles halt aus den Fugen geht. Sie ist eine unglaublich gute Schauspielerin, die selbst das richtig gut umgesetzt hat.
Ja.
ja, hat sich gemacht. So für manche ist es ja ein Fluch, wenn man so eine Rolle hat. Und für sie war es einfach eine Möglichkeit.
Ich glaube, es war ein Door-Opener, so ein Türöffner.
Ja.
Für sie, glaube ich. Weil ich habe sie davor jetzt nie bewusst wahrgenommen in anderen Filmen. Aber ich glaube, sie, ne? Für sie war das so der große Schritt, glaube ich.
Ja.
Dass sie alle so auf dem Schirm hat, ne? Hatten. So. Okay. Sehr, klingt gut. Ich meine, was soll ich anderes sagen? Ich war Tribute von Panem Fan, bin es auch immer noch. Also ich bin auf jeden Fall dafür, selbst wenn wir es jetzt heute nicht wählen, dass wir es vielleicht dann gegen Ende des Jahres oder beziehungsweise ne, vor Release des Filmes lesen. Das wäre auf jeden Fall cool.
Wir haben heute sehr viele Bücher, wo wir jetzt schon sagen, so wenn nicht heute, dann.
Ja, das ist ja ganz schrecklich. Ich bin mal gespannt, was du zu meinem nächsten Buch sagst. Aber vorher will ich dir eine Frage stellen. Wie fandest du Gossip Girl?
Oh, Riesenfan. Rewatche ich auch immer wieder. Gossip Girl ist genau meins. Ich bin halt auch jemand, zum Beispiel im Stream, ich liebe Gossip, ich liebe Tratsch, ich liebe Trash-TV und Co. und alles drum und dran. Ich sauge das auf wie sonst was. Ich merke mir jeden Schnullibups. Als wir jetzt im Kino waren zu der Premiere von Indiana Jones, vor uns saß der Ex von Sophia Tomala, der Fußballer, mit dem wir nämlich ganz viel unterwegs waren, den ich erkannt hatte, Marco, so, wer ist denn das? So, den kenne ich doch irgendwo. Hey, so ist ein Fußballer. Woher weißt du das denn? Ich so, das ist der. Bin ich dabei. Trash, okay. Gossip, meins.
Und dann bin ich mal gespannt, was du zu dem Buch sagst, was ich dir jetzt gleich vorschlage, weil es beschrieben wird wie eine Art Gossip Girl in Buchform. Zumindest von den amerikanischen Booktubern, die ich so verfolge, wird es sehr hoch gelobt. Also mal schauen. Okay. Warte, jetzt muss ich gucken, nicht, dass ich was spoiler, aber hier steht, wie oft im Leben kannst du die große Liebe finden?
Wenn du Selina bist, oft. Entschuldigung.
Warte. jetzt muss ich weglassen, den Teil erstmal, aber die Liebesromanreihe um Londons High Society ist eine süchtig machende Mischung aus Gossip Girl und den ergreifenden Emotionen von Colleen Hoover. Gut, Magnolia Parks und BJ Ballantyne sind füreinander bestimmt. Das wissen alle in der Londoner High Society. Doch BJ, Englands meist fotografierter Bad Boy, hat Magnolia das Herz gebrochen. Verzweifelt versuchen sie, übereinander hinwegzukommen, nur um am Ende immer wieder zueinander zurückzukehren. Doch als sorgsam gehütetes Geheimnisse enthüllt werden, stellt sich für Magnolia und BJ die Frage, wie oft man ein gebrochenes Herz immer wieder zusammensetzen kann. Liebe, Drama, Glamour und ganz viel Gefühl.
Okay, finde ich, das ist so ein bisschen wie Chuck und, Bee, wie hieß sie nochmal?
Ja, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, aber genau an die habe ich auch gedacht, an die beiden.
Okay. Ich war übrigens riesiger Bee-Fan. Bee vom Stil her, von der Art, einfach so. Serena, die hatte einfach immer Glück, die ist immer in alles reingestolpert. Aber Bee hat sich das hart erarbeitet, die war nicht immer korrekt, aber hat wirklich versucht, das Beste zu geben und manchmal hat es einfach nicht gereicht. Die arme Maus.
Bee war auch manchmal eine eine Piep. Aber ich verstehe, was du meinst. Und genau an die beiden hat es mich aber auch erinnert. Ja. Und ich fand die Geschichte zwischen den beiden, ne, man ist jede Staffel von Gossip Girl ging es entweder, waren sie zusammen, dann waren sie wieder getrennt, dann war es wieder alles dramatisch, dann war der eine mit dem anderen zusammen, dann war da jemand, dann waren die beide mit unterschiedlichen Partnern zusammen. Man wusste aber ganz genau, eigentlich gehören sie doch zusammen. Und jedes Mal war das ein Hin und Her.
Oh, als er sein Gedächtnis verloren hatte und in Paris war und mit der Blonden. Oh mein Gott.
Ja.
Also okay, das gib mir einen Namen.
Genau. Das Buch heißt wie die Protagonistin tatsächlich, und zwar Magnolia Parks, wird ein Band oder eine Reihe sein, und zwar von 4 Büchern insgesamt, wobei ich nicht ganz sicher bin, ob es immer um diese beiden geht oder ob auch mal so ein Perspektivwechsel kommt und ob es dann im dritten und vierten Buch noch um wen anders geht. Das kann ich dir jetzt nicht so genau sagen, aber auf jeden Fall im ersten Buch geht es um die beiden. Und jeder und sein Hund hat zumindest auf YouTube gesagt, das ist ein großartiges Buch. Die haben gefühlt 1000-mal geweint bei diesem Buch und es ist eine Achterbahn der Gefühle gewesen. Und ich dachte so, okay, Das muss ich mal vorstellen. Mal gucken. Also, ob es entweder du oder ich lese oder wir beide vielleicht oder da draußen Leute gibt, die das unbedingt lesen möchten und uns dann sagen können, wie sie es empfanden.
Ja. Also, wenn es heute nicht das nächste Buch wird, es wird meine Paris-Lektüre mit werden. Also, der Orden des Geheimen Baumes 2 und das wird's. Das ist definitiv safe.
Wahnsinn. Okay, also wie krass können unsere Klappentexte jetzt sein, ne? Also wir haben jetzt, bei jedem haben wir gesagt, Mensch, wenn es nicht heute wird, dann auf jeden Fall demnächst. Aber so viele Bücher können wir da gar nicht lesen, Anne.
Das stimmt. Okay, ich hab das nächste. Ich habe das nächste Buch. Ja. Es ist der 8.8.8.8. Sie haben 80 Millionen Feinde. Werden Sie die 8 Nacht überleben? Stellen Sie sich vor, es gibt eine Todeslotterie. Sie können den Namen eines verhassten Menschen in einen Lostopf werfen. In der 8 Nacht, am 8.8. jeden Jahres, wird aus allen Vorschlägen ein Name gezogen. Der Auserwählte ist eine 8 lang geächtet, vogelfrei. Jeder in Deutschland darf ihn straffrei töten und wird mit einem Kopfgeld von 10 Millionen Euro belohnt. Das ist kein Gedankenspiel, sondern bitterer Ernst. Es ist ein massenpsychologisches Experiment, das aus dem Ruder lief und ihr Name wurde gezogen.
Mein erster Gedanke, als du das vorgelesen hast, war irgendwie The Purge. Also ja, nur so in kleinerer Form, nur mit einer Person quasi. Wegen vogelfrei und ohne Konsequenzen, Morden und dies, das, jenes. Und ich dachte so, oh mein Gott, was ist das denn? Holy shit! Aber es spielt in Deutschland, ne? Habe ich es richtig verstanden?
Spielt in Deutschland. Ist auch ein deutscher Autor.
Oh, gib mir, sag.
Gib mir. Ich sag's dir. Also ich habe es schon gelesen. Ich habe es trotzdem mitgebracht, weil ich es grandios fand. Es war mein allererstes Buch von Sebastian Fitzek.
Echt?
Ja.
Und
das Buch heißt Die 8 Nacht.
Ah, okay, das habe ich nicht gelesen. Ich habe ja nicht viel von Fitzek gelesen, aber ich habe so die früheren Werke, könnte man sagen, gelesen. Also so Das Kind und die Therapie habe ich gelesen. Aber die 8 Nacht habe ich nicht gelesen.
Es ist 2017 erschienen. Also auch schon ein bisschen noch älter. Schon, ja. Ja, genau. Das Kind und die Therapie habe ich auch gelesen. Also ich glaube, ich habe alle gelesen. Ich habe zwei habe ich abgebrochen, weil sie mir zu brutal wurden. Also ich mag bis zu einem bestimmten Punkt, bin ich damit vollkommen fein. Aber halt gerade das letzte fand ich ein bisschen schwierig. Das Buch war damals das, was mich so mit ihnen reingeholt hat. Dieser Thriller, was würde passieren? Und es hatte mir sehr viel Spaß gemacht zu lesen. Deswegen habe ich die Hoffnung, wenn du dich irgendwann mal daran traust, dass das vielleicht auch für dich was sein könnte.
Also es klingt auf jeden Fall sehr spannend. Ich habe bei Fitzek immer das Problem, dass ich den nicht nachts lesen kann. Ne? Also ich weiß nicht mehr, also früher konnte ich den gut lesen. Ne? Ich habe ja gerade gesagt, ich habe die Therapie und das Kind, das habe ich alles gelesen. Das ist aber jetzt nicht so, also in meiner Erinnerung zumindest nicht so brutal. Das ist eher so ein psychisches Ding. Ja. Mit viel Wahrnehmung und wie wahrgenommen wird. Und man denkt so als Leser dann, nee, das kann doch nicht. Wie geht denn das? Und das stimmt doch nicht. Und das fand ich so psychologisch gesehen halt so ein bisschen beängstigend. Aber es ging irgendwie noch. Also ich konnte es nur nicht nachts lesen. Das war für mich ein bisschen schwer. ja, müssen wir dann lesen, wenn es immer hell ist, Anne.
Es ist jetzt gerade aktuell sehr lange immer hell.
warte kurz. Ich habe übrigens auch noch einen Klappentext.
Okay, dann komm mal raus damit.
Okay, halte ich fest. 50 Millionen Dollar. Milliarden, Entschuldigung. Milliarden Dollar. Eine unbekannte Erbin. 4 mörderische Nachkommen.
Oh, I know it.
Ich glaube, da draußen schreien auch ganz viele. Avery Grams hat einen Plan. Highschool überleben, Stipendium eingreifen und dann nichts wie raus hier. Doch all das ist Geschichte, als der Multimilliardär Tobias Hawthorne stirbt und Avery fast sein gesamtes Vermögen hinterlässt. Der Haken daran? Avery hat keine Ahnung, wer der Mann eigentlich ist. Um ihr Erbe anzutreten, muss Avery in das gigantische Hawthorne-Haus einziehen, wo jeder Raum von der Liebe des alten Mannes zu Rätseln und Geheimnissen zeugt. Ungünstigerweise beherbergt es aber auch dessen gerade frisch enterbte Familie. Allen voran die 4 Hawthorne-Enkelsöhne. Faszinierend, attraktiv und gefährlich.
Ungünstig.
Gefangen in dieser schillernden Welt aus Reichtum und Privilegien muss Avery sich auf ein Spiel aus Intrige und Kalkül einlassen, wenn sie überleben will.
Es ist The Dingsterbums Games.
Genau.
Du weißt, was ich meine.
The Dingsterbums Games.
Mir fällt der Name gerade nicht ein.
Ja, also hier steht noch ein süchtig machender Thriller voller dunkler Familiengeheimnisse und tödlicher Herausforderungen. Und das Buch heißt The Dingsbums Games. Nein, The Inheritance Games.
Ja, genau das war's. Weil, das habe ich nämlich auch hier.
Aha, ich auch.
Du hattest irgendwann schon mal davon erzählt und dann fand ich das gut und dachte mir, ich hole mir das, weil das kann ich irgendwann lesen, wenn es gut ist.
Das ja.
Ist, Fabi, das ist mein Call. Ich setze alles auf dieses Buch.
Ja, was soll ich? Ja, dann, was soll ich dazu sagen? Natürlich setze ich auch alles. Ich kann dir mal noch kurz ein paar Seiteninformationen zu dem Buch geben. Das Buch ist tatsächlich schon im letzten Jahr erschienen und zwar im Januar letzten Jahres. Es ist ja schon über ein Jahr raus. Es ist eine Buchreihe. Insgesamt sind es 3 Bücher, die diese Gesamtgeschichte umgreifen. Und es kommt jetzt noch ein 4. Band tatsächlich bald raus. Da geht es quasi um die Sichtweise von den Enkelsöhnen. Also könnte auch ganz spannend sein. Das heißt The Brother Hawthorne oder The Brothers, die Mehrzahl von Brüder. und das kommt irgendwann im September gerade irgendwann raus. Deswegen fiel es mir wieder so in die Hände, weil ich so dachte, so, boah, eigentlich wollte ich das gerne lesen, weil mich hat damals der Klappentext auch so gehuckt. Aber ich kam noch nie dazu, es zu lesen. Und es ist auch gar nicht so lang mit 400 Seiten.
Also wir haben eine Vorbildfunktion.
Ja.
Wir haben hier eine Vorbildfunktion, das ist wie im Stream. Ich weiß, alle Bücherliebenden haben auch einen Sub. Das ist jetzt nicht sexuelles, sondern das ist der Stapel der Schande. Oder auch einfach der Stapel der ungelesenen Bücher. Deswegen Sub. Lass uns eine Vorbildfunktion sein und unseren Sub bearbeiten.
Ich bin voll und ganz dafür.
Ja, wir nehmen das Buch und ich bestelle trotzdem das andere.
Ich bestelle trotzdem alle anderen, die wir hier besprochen haben. Sehr gut. Ja, bin ich dafür. Das Ganze ist übrigens geschrieben von Jennifer Lynn Barnes. Ich glaube, sie hat noch eine andere Reihe geschrieben, die jetzt auch momentan rauskommt. Aber ja, ich bin absolut dafür. Dann habe ich das endlich mal von meinem Sub. Und vielleicht habe ich dann auch den Anreiz, dann die anderen beiden Bände, die ich vielleicht ja auch schon zu stehen habe.
Aha.
auch zu lesen.
Na dann.
Ja.
Okay, dann damit ist das Buch für die nächste Folge klar. Wir wissen, worum es geht. Ich bin sehr gespannt. Lassen wir uns überraschen. Fabi, ich danke dir für diese unglaublich tolle Folge wieder.
Ja.
Also haben wir ein inneres Seitenumschlagen?
Seitenumschlagen. Bücherseiten riechen und Kuchen essen.
Ja. Alles zusammen. Und alles Kuchenteig zusammen. Auslöffeln, wenn er noch roh ist.
Ja.
Das alles zusammen.
Genau. Ansonsten habt ihr da draußen noch eine Aufgabe. Folgt uns.
Überall.
Auf Instagram, auf Twitter, auf
Twitch.
Auf Twitch.
Auf TikTok. Auf, oh Gott, wie heißt? Ich hab's vergessen.
Discord? Was wolltest du sagen?
Ich wollte TikTok, Twitter sagen, das hast
Twitter,
du schon
Twitch,
davor
die ist das, jenes,
ich bin
alles.
Durcheinander. Auf Instagram, auf Twitter, weil dort habe ich einmal die Woche für euch ein Zitat der Woche und ihr ratet, von wem das ist.
Das ist super cool. Ich mag das sehr gerne.
Und ihr erfahrt sonst auch alles Unnötige von uns aus unserem Leben, was ihr nicht wissen wolltet.
Aber nicht wusstet, dass ihr es nicht wissen wolltet. Ja. Aber ja, wir freuen uns über jeden, der hier zuhört, es weitererzählt an jegliche Person in dem Umfeld. Und wir freuen uns, wenn ihr mal Hallo sagt auf Instagram, Twitter, im Twitch-Chat. über jede Nachricht, die ihr uns sendet, über jedes Taggen in den Stories, also sowohl Anne als auch ich gucken uns das immer sehr gerne an, und wenn wir die Zeit dafür finden, dann retweeten beziehungsweise posten wir das auch gerne in unsere Stories. Ja, vielen Dank für den Support bisher.
Vielen Dank. Es sind schon einfach 7, 8 Folgen. Wie viele sind wir?
Das ist jetzt die 8, die wir gerade gemacht haben.
Wir sind in der 8. Folge, Fabi.
Ja.
Wir hätten 8 Nacht nehmen sollen. Mist.
8 Nacht, ja, oder? Oh Gott, ja, stimmt, jetzt, wo du sagst. Verdammt.
Mist, aber
nein,
auch.
Wir haben uns jetzt entschieden für das.
Ja, so sieht's aus. Wir bleiben
für die
dabei.
Dingsbums Games.
Genau. Wir wünschen euch noch einen fabelhaften Tag. Bleibt so, wie ihr seid. Passt auf euch auf. Und wir hören uns nächste Woche zu The Inheritance Games.
Ja, fast. Ciao.
Ciao.